Meine Herren! Herr Schräg wartete im Flur des unbewohnten Hauses. Sein Gesichtsausdruck verriet besonders schlechte Laune. Wo seid ihr gewesen? Wo liegt das Problem? Meine Zeit ist kostbar, Herr Nadel. Deshalb komme ich sofort zum Kern der Sache. Was habt ihr mit dem Hund angestellt? Fort! Er lief davon, biss uns ins Bein und lief weg, der verdammte Köter! Herr Schräg seufzte wie ein Windhauch aus einer Gruft. Ich habe euch darauf hingewiesen, dass ein Werwolf zur Wache gehört.
Na und?
Ein Werwolf beherrscht die Hundesprache.
Willst du behaupten, dass die Leute auf einen Hund hören?
Ja, es gibt eindeutige Präzedenzfälle. Zu unterschiedlichen Zeitpunkten wurden in dieser Stadt 7 Schweine, eine ziemlich große Rattenfamilie, 4 Pferde, ein Floh und ein Bienenschwarm vor Gericht gestellt. Im vergangenen Jahr gestattete man einem Papagei, als Belastungszeuge auszusagen. Er ist jetzt ziemlich weit entfernt und gibt vor, ein großer Wellensittich zu sein. Wenn Kommandeur Mumm den Hund findet, bekommt er einen Ansatzpunkt.
Gut, wir werden den Hund finden, aber wir verlangen eine Zulage.
Ich kann eurem Honorar weitere $5,000 in Edelsteinen hinzufügen. Der andere Assistent ist nach wie vor in Sicherheit.
Er sitzt wieder im Keller und leert dort eine Flasche nach der anderen. Ich verstehe nicht, warum wir nicht einfach abmurksen.
Leichen neigen dazu, zum unpassendsten Zeitpunkt irgendwo zu erscheinen. Wir möchten unbedingt vermeiden, dass die Wache irgendeinen Hinweis bekommt, verstanden? Sie würde einem verdammten Toten zuhören? Warum denn nicht? Das tut ihr doch auch.
Herr Nadel spürte das Gewicht des Disorganisers in der Tasche. Ich möchte wissen, von wem diese Anweisungen stammen.
Von mir, Herr Nadel.
Ich meine, deine Auftraggeber.
Oh, ich bitte dich.
Ich möchte wissen, wer uns schützt, falls wir gefasst werden.
Macht euch keine Sorgen und seid auch nicht dumm. Meine Klienten haben tiefe Taschen. Sie können sich an andere Killer wenden, habt ihr verstanden? Ich wünsche euch noch einen guten Tag.
Hinter ihm schwang die Tür zu.
Klingt gut, sagte Herr Nadel. Lass uns nun den verdammten Hund suchen.
Wie?
Auf die intelligente Art und Weise.
Man nannte ihn König des Goldenen Flusses, in Anerkennung seines Reichtums und der Ursache seines Erfolgs. Der Name war eine erhebliche Verbesserung zu seinem früheren Spitznamen, der Pisse-Paul lautete. Paul König verdankte sein Vermögen den Dingen, die andere Leute wegwarfen, besonders den sehr menschlichen Dingen. Die Grundlage schuf er damit, leere Eimer bei verschiedenen Gasthäusern im Stadtzentrum aufzustellen. Er verlangte nur eine geringe Gebühr dafür, die Eimer vorzubringen, wenn sie voll waren. Er trug sozusagen dazu bei, die Welt in einen etwas besser riechenden Ort zu verwandeln. Dann erweiterte er sein Geschäft. In den besseren Stadtvierteln bezahlten ihn die Haus- und Wohnungsinhaber dafür, Abtrittsdünger, Müll und sogar Hundekot vorzubringen. Es war, als würde er weiche Diamanten wegschaffen. Selbst die abscheulichsten Dinge finden irgendwo Verwendung. Und die Welt war ganz versessen darauf, ihm Geld zu geben. Irgendwo gab es jemanden, der für ein totes Pferd bezahlte. Und das Schönste war, jemand hatte ihn bereits dafür bezahlt, das Pferd wegzuschaffen. Wenn sich absolut kein Käufer finden ließ, wenn nicht einmal die Katzenfutterleute oder Herr Schnapper Interesse zeigten, so gab es immer noch die großen Komposthaufen weiter unten am Fluss. 10 Cent pro Beutel bringt den Beutel mit und die Dahlien gedeihen prächtig. Das Geschäft mit dem Holzschliff und den Lumpen betrieb er nicht weit von zu Hause entfernt. Die alte Aufschrift hatte gelautet: P. König, ich hole die Pisse seit 1961 ab. Jetzt verkündete es: P. König, wir recyceln die reiche Fülle der Natur. Die Leute sagten, dass er gebrauchte Papiertaschentücher lagerte, für den Fall, dass irgendwann jemand eine Möglichkeit entdeckte, Silber aus Popeln zu gewinnen. Der König hatte sein Büro in einem 2 Stockwerke hohen Schuppen, der einen guten Blick auf den Hof bot. Selbst halb verborgen hinter dem großen Schreibtisch erwies sich Paul König als enormer Mann. Sein rosarotes Gesicht glänzte und ständig hatte er eine dicke Zigarre im Mund.
»Nabend, Jungs«, sagte er freundlich.
»Herr König«, begann William.
»Ich bin nicht dumm, Jungs. Ich weiß, warum ihr hier seid. Aber Geschäft ist Geschäft. Ihr wisst ja, wie das ist.«
»Ohne Papier sind wir aus dem Geschäft.«
Die Zigarre wechselte den Mundwinkel. »Und du bist?« »Das ist Herr Gutenhügel, mein Drucker.«
»Tut mir leid, Jungs. Abgemacht ist abgemacht. Ich wünschte, ich könnte euch helfen, aber leider habe ich das ganze Papier verkauft.«
»Du bist kein Gildemitglied, nicht wahr?«
»Verdammte Gilden! Sie meinten, ich sollte Mitglied der Bettlergilde werden. Ich habe nie in meinem Leben um irgendetwas gebettelt, so eine Frechheit. Ich will nichts mit den Gilden zu tun haben. Ich bezahle meine Jungs ordentlich und sie halten zu mir.«
»Es sind die Gilden, die jetzt versuchen, uns zu ruinieren, Herr König. Das weißt du. Wenn du uns kein Papier verkaufst, sind wir erledigt.«
Paul schwieg eine Zeit lang, stand dann auf und trat zum großen Fenster.
»Kommt und seht euch das an!«
Im Hof trieb eine große Tretmühle, ein endloses Band an, an dem Golems, Trolle und hier und dort auch Menschen arbeiteten. Sie betrachteten die dahingleitenden Abfälle. Gelegentlich griff eine Hand nach einem Gegenstand und warf ihn in einen der Behälter.
»Fischköpfe, Knochen, Lumpen. Wir haben 27 verschiedene Behälter, darunter einen für Gold und Silber. Ihr würdet staunen, was die Leute alles wegwerfen. Klimper, Klimper, kleines Ding, bald folgt dir der Hochzeitsring. Das habe ich meinen Töchtern vorgesungen, als sie klein waren.«
Paul König musterte William, der spürte, dass er wie ein Objekt im Müll sorgfältig untersucht wurde.
»Meine jüngste Tochter Hermione, sie heiratet Ende nächster Woche im Tempel von Offlor mit Chorgesang und so. Ich lade alle feinen Pinkel ein. Effi besteht darauf, aber sie kommen natürlich nicht. Nicht zu Pisse, Paul!«
»Die Times wäre dabei, um Bericht zu erstatten. Mit farbigen Bildern.«
»Farbige Bilder! Das wäre sicher ein interessanter Anblick.«
Paul nahm die Zigarre aus dem Mund, betrachtete ihr Ende nachdenklich und schob sie sich wieder zwischen die Lippen. »Herr König, würdest du uns bitte Papier zum alten Preis verkaufen?«
»Das geht nicht. Ich hab's euch bereits erklärt. Die Graveure haben mich bereits bezahlt.«
Paul richtete einen stummen Blick auf den Hof.
»Na, ist das zu fassen? Seht ihr den Karren am Tor? Ich hab's den Jungs bestimmt 100-mal gesagt. Lasst keine beladenen Karren am offenen Tor stehen. Jemand könnte ihn stehlen und das ist das letzte Viertel der Lieferung für die Graveure. Ich müsste ihnen das Geld zurückgeben, wenn sich jemand den Karren auf meinem Hof unter den Nagel reißt. Vielleicht sollte ich den Vorarbeiter daran erinnern. Er ist recht vergesslich.«
Gutenhügel griff nach Williams Arm und zog ihn zur Tür.
»Wie können wir dir nur danken, Herr König?«
»Die Brautjungfern werden Eau de Nil tragen. Und wenn ich bis zum Ende des Monats keine $80 von euch bekommen habe, steckt ihr Jungs tief in Schwierigkeiten. Mit dem Kopf nach unten.«
2 Minuten später rumpelte der Karren vom Hof. Der König sah ihm nach und beauftragte dann einen seiner Schreiber, eine Ausgabe der Times aus Behälter 6 zu holen. Er saß völlig reglos, während ihm die fleckige und zerknitterte Zeitung vorgelesen wurde. Sein Lächeln ging in die Breite.
»Ah, der Junge ist ein geborener Schmutzwühler. Schade für ihn, dass er so weit von echtem Schmutz entfernt geboren wurde. Wir sollten unseren kleinen Zeitungsschreiber im Auge behalten. Gib den Jungs einen Tipp. Ich möchte nicht, dass unsere Effi enttäuscht wird.«
Zacharissa widmete ihre Aufmerksamkeit einem Bericht über die Jahresversammlung der fröhlichen Kumpel vom Schlummerhügel, als es im Keller plötzlich laut krachte. Sie eilte zur Falltür, während unten Flüche auf Überwaldisch erklangen.
»Bodrow Zwachski Zalzit!« »Alles in Ordnung, Otto?« »Entschuldige bitte, Fräulein Zacharissa, es gibt da ein kleines Schlagloch in der Straße des Fortschritts.«
Zacharissa kletterte die Leiter hinab. Otto hantierte an seiner improvisierten Werkbank. Landaale glitten in einem großen, dunklen Glas umher. Das Glas daneben war zerbrochen.
»Ich bin ungeschickt gewesen und habe es umgestoßen. Und jetzt steckt der dumme Aal hinter der Werkbank.«
»Beißt er?«
»Oh nein, es sind ganz zahme Schlingel.«
Aus dem Augenwinkel bemerkte Zacharissa eine Bewegung. Der entkommene Landaal brach träge zu neuen Horizonten auf, wo ein Aal stolz und horizontal schlängeln konnte.
»Bitte nicht!«
»Oh, schon gut. Ich bin nicht so zimperlich.«
Zacharissas Hand tastete nach dem Aal. Sie kam wieder zu sich, als ihr Otto mit einem schwarzen Taschentuch verzweifelt Luft zufächelte.
»Meine Güte!«
Sie versuchte, sich aufzusetzen. In Ottos Gesicht stand Entsetzen.
»Was ist mit dir los? Du siehst schrecklich aus.«
Otto zuckte zurück und brach an der Werkbank halb zusammen.
»Bitte atme nicht auf diese Weise!«
»Auf welche Weise?«
»Dein Busen hebt und senkt sich auf und ab. Ich bin ein Vampir, eine in Ohnmacht fallende junge Frau. Ihr Keuchen, das Wogen ihres Busens, das alles berührt etwas Grässliches in mir.«
Mit einem Ruck richtete er sich auf und holte sein schwarzes Band hervor.
»Aber ich werde stark sein, ich werde niemanden enttäuschen.«
Er nahm Haltung an und stand ganz steif, eine Hand auf dem Herz.
»Oh, komm nur zur Mission, komm nur, dort erwarten dich eine Tasse Tee und Kuchen.«
»So ist es richtig, Otto, kämpf dagegen an, kämpf dagegen an!« Zacharissa klopfte auf Ottos feuchte Hand. »Du kannst es schaffen!« Nach einigen Sekunden öffnete Otto die Augen.
»Oh, was müsst ihr jetzt von mir denken? Ich bin jetzt seit mehr als 3 Monaten trocken. Es ist schrecklich, ausgerechnet jetzt einen Zusammenbruch zu erleiden, aber ich hätte fast...«
»Aber eben nur fast. Das ist der wichtige Punkt. Du hast dem Drang in dir standgehalten. Otto, geht es wieder gut? Möchtest du etwas trinken?«
»Oh,
ich meine Wasser, Otto.«
»Nein, danke. Es ist alles in Ordnung. Meine Güte, was für ein Tag.